Herzlich willkommen bei unserem zweiten Vortrag von unserer Vortragsreihe Querfeldein zum schönen Leben. Wir sind Spunk, wir haben das hier organisiert und dieses Mal geht es um die Frage, dieser Vortrag heißt Versandet im Getriebe, die Alternativbewegung der 70er Jahre bis heute. Und befasst sich vor allem mit den selbstverwalteten Betrieben, die sich in den 70er und 80er Jahren gegründet haben. Und fragt sich, was von denen geblieben ist, beziehungsweise welche gesellschaftlichen Auswirkungen die hatten. Und schließt damit so ein bisschen daran an, was wir im ersten Vortrag hatten, wo wir geguckt haben, was sind eigentlich die Kategorien, mit denen wir Kapitalismus verstehen können. Und dann auch schauen können, wie können wir ihn überwinden oder an welchen Kategorien können wir es messen, wenn wir den Kapitalismus denn dann überwinden. Der zweite Teil unserer Reflexion. Und ab nächsten Mal geht es dann in die konkreten Beispiele, wo wir dann versuchen, die Perspektiven und Grenzen auszuloten. Und ja, jetzt freue ich mich auch ganz besonders, Arndt Neumann hier begrüßen zu dürfen. Er ist Historiker und auch Aktivist beim Euromayday in Hamburg und wird uns heute das Thema vorstellen. Viel Spaß.
Okay, ja. Also ich habe mich jetzt eigentlich als Aktivist sehr, sehr stark mit prekären Arbeitsverhältnissen auseinandergesetzt und das ist auch ein bisschen mein Zugang zum Thema. Also mich interessiert jetzt weniger die historische Alternativbewegung für sich, sondern vor allem die sozialen Auseinandersetzungen der 60er und 70er Jahre und wie einfach die sich in die heutigen Gesellschaftsverhältnisse eingeschrieben haben und was das einfach für Arbeit heute bedeutet. Und das ist so ein bisschen eigentlich der Zugang und auch der politische Einsatz von dem, was ich gemacht habe. Okay. Wir leben anders. Wir arbeiten mehr als je zuvor, schaffen bis zu 14 Stunden am Tag und die Arbeit macht uns bei weitem nicht so kaputt wie nur 8 Stunden vorher im Betrieb. Das liegt ganz eindeutig daran, dass uns der Sinn der Arbeit klar ist, dass die weit weniger entfremdet ist. Mit diesen Sätzen beschrieb die Arbeiter-Selbsthilfe ASH aus Frankfurt im Jahr 1976 den kollektiven Alltag. Und die Arbeiter-Selbsthilfe war damals eines von mehreren tausend Alternativprojekten, die in den 70er Jahren gegründet worden sind. Und vor allem nach dem Tunix-Kongress 1978 in West-Berlin gab es eine richtige Gründungswelle von diesen Kollektiven. Die Bandbreite reichte dabei von Kneipen und Naturkostläden über Autowerkstätten und Entrümpelungskollektive bis hin zu Stadtzeitungen und Kinos. Und Mitte der 80er Jahre arbeiteten etwa 24.000 Menschen in 4.000 Alternativprojekten. Gerade in den Anfängen der Alternativbewegung stand der Alltag in den Kollektiven im Mittelpunkt der Überlegungen und Auseinandersetzungen. Also der Schwerpunkt lag nicht auf spektakulären Aktionen, sondern darauf, wie zunächst eigentlich kaum sichtbaren Veränderungen von alltäglichen Umgangsformen und Verhaltensweisen. Und es ging um so etwas wie Emanzipation im Kleinen. Darauf verweisen auch die Mitglieder der unter anderem von Bernd Leineweber und Ludwig Schiebel in Niederbayern gegründeten Landkommune. Die beiden schreiben, die aufregenderen Geschichten lassen sich besser erzählen, aber sie machen nicht die Substanz unserer Praxis aus. Ihr Gelingen bemisst sich an den alltäglichen Abläufen, wie wir mit unseren Kindern klarkommen und sie mit uns, wie wir miteinander reden und arbeiten, uns anschauen und anfassen. Und daran, ob wir uns über das, was da passiert, verständigen können. Und neben Diskussionen sollte vor allem die Arbeit dazu beitragen, neue Verhaltensweisen zu schaffen und in dem Zusammenhang haben sie auch geschrieben, es ging darum, eben nicht nur bestimmte Gegenstände, Werte und Produkte, sondern eben auch die Gruppe zu produzieren. Und zugleich wurden diese unscheinbaren alltäglichen Veränderungen als entscheidende Schritte auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft gesehen. Und das haben auch die Mitglieder des Hamburger Kollektivs Schwarzmarkt deutlich gemacht und auch sie wollten eigentlich mit ihren gemeinsamen kollektiven Arbeiten einfach die bestehende Gesellschaft überwinden. Und sie schreiben, in diesem Prozess, der nicht mehr allein durch die Deformierung meines Selbst durch diese beschissene Gesellschaft bestimmt wird, sondern mir die Möglichkeiten und Schwierigkeiten des selbstbestimmten kollektiven Arbeitens, Lernens und Lebens deutlich macht, in diesem Prozess lerne ich auch, wofür ich kämpfen will. Denn gegen wen wissen wir schon lange. Und ich lerne auch, mit wem und wie ich kämpfen kann. Und gerade für Mitglieder des Schwarzmarkt, also einem Hamburger Kollektiv, war dieses alternative Leben nicht von dem Kampf gegen die kapitalistische Gesellschaft zu trennen. Und in diesem Zusammenhang ging es ihnen auch darum, das Alternative als Form der Auseinandersetzung mit der gegnerischen Umwelt zu konkretisieren und ansatzweise den Sozialismus inhaltlich zu entwickeln und zu propagieren. Und diese Veränderungen des Alltags waren immer auch sehr stark Veränderungen der Arbeitsorganisation. Und das hat eigentlich auch die Landkommune deutlich gemacht, weil ihr ging es darum, dass auf dem Hof jeder möglichst selbstbestimmt und lustvoll arbeiten kann. Und deswegen musste eigentlich in dieser Landkommune jedes Mitglied abwechselnd einen Arbeitsbereich übernehmen. Aber innerhalb dieses Arbeitsbereichs konnte der Einzelne weitgehend selbst bestimmen, wie er arbeitet und wann er etwas macht. Für jeden bleibt viel Spielraum, sich seinen Tag einzuteilen, in Absprache mit den anderen, die arbeiten, die aktuell Anliegen mit einzubeziehen und Beschäftigungen nachzugehen, die nicht unmittelbar mit dem allgemeinen Produktionszusammenhang verknüpft sind. Und immer wieder wurde eigentlich in dieser Auseinandersetzung mit dem eigenen Arbeitsalltag das Bedürfnis nach Autonomie und die Ablehnung von Unterordnung hervorgehoben. Und dieses Bedürfnis nach Autonomie verweist zum einen auf die Geschichte der Gegenkultur, also die Alternativbewegung ist Teil einer Bewegungskette, die letztendlich bis zu den Beatniks und Situationisten der 50er Jahre zurückreicht. Und letztendlich kann man eine Tradition aufmachen über die Hippies bis hin zu den Alternativen der 70er Jahre. Ich glaube, das grundlegende Aspekt dieser Gegenkultur ist eigentlich immer wieder die große Betonung von Selbstbestimmung und Autonomie. Und diese Selbstbestimmung und Autonomie wurde der Anpassung auch der Karriere entgegengesetzt. Und diese Tradition haben auch Willi und Matthias in 1977 in einem in der Frankfurter Stadtzeitung Pflasterstrand veröffentlichten Artikel deutlich gemacht. Und dann haben sie geschrieben: Ein anderes Leben jetzt. Das war die Wiederaufnahme, aber auch eine Weiterführung einer Forderung aus der Studentenbewegung. Ein anderes Leben, nicht nur im Freizeitbereich, in der WG oder Kneipe, sondern auch in der eigenen Produktion. Das ist diese eine Traditionslinie. Und zum anderen waren die Alternativprojekte aber immer auch ein Gegenentwurf zu der autoritären Arbeitsorganisation in den Großraumbüros, in den Fabriken und auch in den Massenuniversitäten. Also sie richtete sich gegen die Unterordnung unter Meister und Abteilungsleiter, gegen die passive Einordnung in die Maschinerie der Fließbänder und Großcomputer, gegen die Langeweile der zerstückelten, sinnentleerten Arbeit sowie gegen die Trennung von Arbeit und Leben. Und in diesem Sinne ging es auch immer wieder um die Ablehnung der Fabrikgesellschaft. Also Fabrikgesellschaft war auch in den Diskussionen der frühen Alternativbewegung ein wichtiger Begriff. Und damit sollte einfach deutlich gemacht werden, dass sich die Fabrik auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt hatte und überall das Leben bestimmte. Und genau diesen Aspekt haben auch die Mitglieder des Schwarzmarkts hervorgehoben. Auch wenn die Warengesellschaft uns immer wieder einholt, so sind wir doch nicht der besonderen Brutalität des Fließbandes unterworfen und müssen uns nicht an das Kapital, an den unpersönlichen Moloch verkaufen, wenn wir nicht in der Fabrik arbeiten, sondern im Entrümpelungskollektiv Boden und Keller Besen reinmachen. Und auch die Mitglieder der Landkommune sahen in der Arbeit in der Massenuniversität eine Beschränkung auf eine zunehmend selbst wiederum fabrikmäßig organisierte Arbeit, die hochspezialisierte Produktion gesprochener Worte und beschriebenen Papiers. Und nicht zuletzt auch die Arbeiter-Selbsthilfe argumentierte in ihren Selbstdarstellungen in ähnlicher Weise: Leben fängt im Kapitalismus da an, wo die Arbeit aufhört. Arbeit ist gestohlenes Leben. Das muss nicht so sein. Arbeit, wo sie selbst gewählt ist, wo man sich selbst drin verwirklicht, kann ein Teil des Lebens sein. Und gerade in den 70er Jahren sind meiner Ansicht nach dadurch gekennzeichnet, dass auf der einen Seite dieser massenhafte Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben sich immer mehr ausbreitet und auf der anderen Seite, dass dieser massenhafte Wunsch einfach auf die autoritären Managementkonzepte stößt, die auch in der gleichen Zeit sehr, sehr stark an Bedeutung gewinnen. Und genau aus diesem Widerspruch zwischen diesen beiden Entwicklungen erhält die Alternativbewegung in den 70er Jahren ihre Dynamik. Schon wenige Jahre nach der Gründung gerieten dann allerdings viele Kollektive in Schwierigkeiten und die Emanzipation des Kleinen stieß immer mehr auf die Zwänge des Marktes und das zeigt sich dann wiederum auch in den Selbstdarstellungen von Kollektiven Ende der 70er Jahre. Unter anderem bei dem Kollektiv Druckladen aus Frankfurt, das einen Text in Pflasterstrand veröffentlicht hat. Und darin haben sich einfach diese alternative Druckerei von anderen alternativen Druckereien sehr heftig abgegrenzt. Und die haben geschrieben: Klar stehen wir unter bestimmten ökonomischen Sachzwängen, denen wir uns jedoch nicht ohne weiteres, das heißt durch Unmenschlichkeit im Betrieb, unterwerfen. Wir gehen diese Probleme kollektiv an. Dort, wo auf Entwicklung zum Kollektiv verzichtet wird, treten Sachen auf, wie beispielsweise bei Sorg und Phantasia. Dort wird nach sozialdemokratischer Manier die Humanisierung der Arbeitswelt praktiziert. Man arbeitet also wieder mit soften Chefs, es werden also Stundenlöhne nach Gewerkschaftstarif gezahlt. Also es war halt einfach der Versuch vom Druckladen, sich gegenüber anderen Druckereien zu profilieren. Und die Redaktion des Pflasterstrands hat das aber unterlaufen und sie haben nämlich in der gleichen Ausgabe einen Erfahrungsbericht eines Druckers aus diesem Kollektiv veröffentlicht. Und der hat ein sehr, sehr anderes Bild von der Arbeit im Druckladen. Also Und für diesen Drucker hätte er eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, wo er diese Erfahrungsbericht geschrieben hat, mit dem Alltag dort oder mit der Arbeit dort abgeschlossen. Und der schreibt da, wir arbeiten zwar als Kollektiv ohne Boss mit tendenzieller Aufhebung von Arbeitsteilung, wesentlicher allerdings ist für mich unsere Unlust, unsere stöhnenden Gesichter, unsere permanente Angst vorm Bankrott, unsere Unfähigkeit, emotionale Beziehungen zu schaffen. Und vor allem die extrem langen Arbeitszeiten standen im Mittelpunkt der Kritik und er schrieb, dieser Druckladen besteht nur noch deshalb, weil wir uns durch unsere Arbeit selbst vernichten. Ich habe in 2 Jahren mehr gearbeitet dort, als in 3 Jahren in der Fabrik. Ist das alternativ? Und dieser Widerspruch zwischen dem alternativen Selbstbild und den tatsächlichen Arbeitsbedingungen im Kollektiven spielte dann auch in den Diskussionen in West-Berlin und vor allem in Radikal eine wichtige Rolle. Und Ende der 70er Jahre initiierte die Radikal dann eine Debatte zwischen verschiedenen West-Berliner Kollektiven. Und in dieser Diskussion hat sich dann Armin der politischen Bedeutung von Kollektiven zugewandt und geschrieben oder gesagt, die Frage ist, sind wir wenigstens so alternativ, dass wir den Kollegen sagen können, das, was ihr fordert, haben wir verwirklicht und das ist auch überprüfbar. Wenn allerdings bei einer Prüfung herauskommt, dass ihr zum Beispiel Oktober unter schlechteren Arbeitsbedingungen arbeitet als in vergleichbaren Betrieben, dann würde ich allerdings auch sagen, das ist keine rechte Alternative. Und ausgehend von dieser Frage haben sich dann die Diskutierenden damit auseinandergesetzt, wie es in den verschiedenen Alternativprojekten aussieht. Und Hermann, also ein weiterer Diskutierender, hat dann eigentlich am Beispiel der Gegensatz GmbH seine Skepsis deutlich gemacht. Und die Gegensatz GmbH hat zu diesem Zeitpunkt schon Fotosatztechnologie eingesetzt, eine Technologie, die in großen Druckereien sehr, sehr umstritten war und wo es auch große Streiks darum gab. Und er sagt, wir arbeiten auch genau mit so einem Fotosatzgerät, durch dessen Anschaffung in der Großindustrie die Leute massenhaft arbeitslos werden. Ich habe da schon ein schlechtes Gefühl, wenn der Helmut zum Beispiel oft viel länger als 8 Stunden an dem Gerät sitzt. Die Gewerkschaft hat maximal 6 Stunden ausgehandelt. Diese Kritik wurde jedoch umgehend von Helmut, also derjenige, der 8 Stunden oder der viel länger gearbeitet hat, zurückgewiesen. Aber auf die neue Technik muss man sich einfach einstellen. Man kann nicht im Bleisatz weiterarbeiten, wenn der einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist, aus Kosten und aus zeitlichen Gründen. Und das, was sich darin in dieser Äußerung zeigt, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Verschiebung der Perspektive. Also es geht nicht mehr um die eigenen Bedürfnisse, sondern es geht um unternehmerische Perspektive, unternehmerischen Blick auf die eigenen Bedürfnisse. Und jetzt waren plötzlich diejenigen, die sich jahrelang der Arbeit verweigert hatten, bereit, aus betriebswirtschaftlichen Gründen 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Und gerade in dem Maße, in dem sich Autonomie mit unternehmerischem Denken verbunden hat, wuchs die Bereitschaft zur Selbstausbeutung. Und vor diesem Hintergrund wurden eigentlich sogar gewerkschaftliche Mindeststandards als überflüssig zurückgewiesen, unter anderem von Helmut in dieser Diskussion, der gesagt hat, man muss bedenken, unter welchen Bedingungen die gewerkschaftlichen Forderungen gestellt werden, nämlich um Arbeiter davor zu schützen, dass sie in ihrer entfremdeten Arbeit total aufgehen. Aber das ist gerade das, was wir nicht nötig haben, weil uns die Arbeit Spaß macht, wir sie gerne machen. Wenn ich hier 12 Stunden ohne Pause gearbeitet habe, bin ich nicht so kaputt, wie wenn ich im Betrieb 8 Stunden mit Pause gearbeitet habe. Und genau dieser Spaß an der Arbeit, den Helmut hier so stark macht, verweist einfach auf eine neue Arbeitsorganisation, die sich in den Kollektiven herausgebildet hat und die im Unterschied zu der autoritären Arbeitsorganisation dem Einzelnen hohes Maß an Autonomie und Selbstbestimmung ermöglicht. Eine Autonomie, die aber in den Grenzen des Marktes immer mehr in den Gesetzen des Marktes immer mehr ihre Grenzen gefunden hat. Und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wird diese Krise der Alternativprojekte immer offensichtlicher und gleichzeitig wird die Diskussion in Alternativzeitschriften in dieser Zeit auch immer kontroverser. Und vor diesem Hintergrund veröffentlicht Karl-Heinz Roth im Pflasterstrand 1980 einen Text mit dem Titel »Die Geschäftsführer der Alternativbewegung«. Und darin kritisiert er die gesamte Alternativbewegung sehr scharf und argumentiert, dass eigentlich viele Projekte sich von ihren ursprünglichen Zielen entfernt hätten und dass sie sich immer mehr kapitalistischen Unternehmen annähern würden. Und vor allem argumentiert Karl-Heinz Roth, dass der Alltag in den Kollektiven immer mehr von den Geschäftsführern bestimmt wird und diese Geschäftsführer in den anderen Leuten im Kollektiv immer mehr einfach bloße Arbeitskräfte sehen. Und dieser Artikel war damals sehr umstritten, also er löste eine heftige Debatte im Pflasterstrand aus. Und auf der einen Seite wurde die Kritik zurückgewiesen, wurde gesagt, dass einfach überhaupt nicht geklärt wird, wieso überhaupt trotz der Probleme kollektive Alternativprojekte weiterhin so attraktiv sind. Das war so der eine Punkt, also die Kritik wurde zurückgewiesen. Auf der anderen Seite wurde aber diese Kritik zum Ausgangspunkt genommen, nochmal anders über die eigenen Arbeitsverhältnisse nachzudenken. Und unter anderem hat im Rahmen der Diskussion Christoph Potting einen Text veröffentlicht und Christoph Potting hat zu diesem Zeitpunkt selber in einem Verlagskollektiv gearbeitet. Und in diesem Artikel hat er seinen eigenen Arbeitsalltag beschrieben, der durch niedrige Löhne, dauerhaften Arbeitsdruck und sehr viele unbezahlte Überstunden geprägt war. Und da hat er auch so argumentiert, dass er gesagt hat, dass eigentlich seine eigene Bereitschaft zur Selbstausbeutung, dass man die vor dem Hintergrund des grundlegenden Widerspruchs von Alternativprojekten sehen müsse. Und dieser grundlegende Widerspruch, das hat er so beschrieben, alle Beschäftigten sind zugleich Lohnarbeiter und Unternehmer. Und genau das wirke sich einfach grundlegend auf die Arbeitsmotivation aus, da eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt der Arbeit und gegenüber den Arbeitsbedingungen sofort auf die ökonomische Basis des Projekts zurückschlägt, kann niemand längere Phasen von Lohnarbeitergleichgültigkeit zeigen. Es besteht praktisch ein ökonomischer und politischer Zwang zu permanenten Identifikation mit der Arbeit. Anfang der 1980er spitzten sich dann die Widersprüche innerhalb der Alternativbewegung weiter zu und vor allem zeigt sich das auch in den Stadtzeitungen. Und da vor allem auch bei der Radikal, weil die Radikal hatte zumindest Ende der 70er Jahre einige Jahre lang die Debatten der Alternativbewegung in West-Berlin geprägt. Und Anfang der 80er Jahre begann sich, oder um 1980 begann die Radikal sich dann immer heftiger von der Alternativbewegung abzugrenzen. Und letztendlich wurde die Radikal von den von der Hausbesitzerbewegung mitgerissen, wurde dann zu einer zentralen Zeitschrift der autonomen Bewegung. Und dieser Umbruch der Radikal zeigt, glaube ich, auch einen generellen Bruch, der sich da vollzogen hat, wo einfach und wo auch die autonome Bewegung sich sehr, gerade in ihrem Anfang, sehr, sehr stark auch von der Alternativbewegung abgegrenzt hat. Also es gibt da zwar deutliche Kontinuitäten, es gibt weiterhin Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, Autonomie, aber gleichzeitig wurde in Alternativprojekten überhaupt keine Perspektive mehr gesehen. Und unter anderem war in einem Text in der Radikal mal von einem alternativen 16-Stunden-Tag die Rede. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo gesagt wird, wir wollen anders leben, aber das kann es nicht sein und wir besetzen jetzt Häuser, wir klauen, wir beziehen Arbeitslosengeld. Also ich meine, das war so der Bruch, der sich auch da vollzogen hat. Und die Radikal hat sich grundsätzlich gewandelt, also ist, wie gesagt, zur autonomen Zeitung geworden. Bisschen anders ist das beim Pflasterstrand gelaufener, sozusagen der anderen Alternativzeitung, mit der ich mich beschäftigt hat, aus Frankfurt. Und aber auch da gab es eigentlich diesen Konflikt zwischen Alternativen und Autonomen oder Punks in der Redaktion. Aber diesen Konflikt hat Matthias Horx, also ein damaliger Pflasterstandsredakteur, in einem Artikel beschrieben, der mit der Alte Utopie und Neue Wut überschrieben war. Und da hat er gesagt, okay, auf der einen Seite gibt es einen Teil der Redaktion, die sich irgendwie der neuen Bewegung verpflichtet fühlt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die älteren Aktivisten oder die Strömung der Professionalisten, wie er das genannt hat. Und er hat geschrieben, zu den Professionalisten zählen in erster Linie diejenigen, die seit Jahren die Lebensweise der Frankfurter Szene mitprägten. Eine Lebensweise, die den Radikalismus der antiautoritären Bewegung im Alltag umzusetzen versuchte. Dieses Konglomerat von Projekten, Wohngemeinschaften und informellen Zusammenhängen lebte lange Zeit aus dem Mythos einer Einheit von Gegenkultur und Militanz auf der Straße, die sich in Frankfurt besonders stark entwickelt hatte. Und diese Strömung der Professionalisten setzte sich in der Redaktion des Pflasterstrandes durch und sah vor allem sozusagen, diese Strömung sah vor allem auch in Alternativprojekten zunehmend eine dauerhafte berufliche Perspektive. Und vor diesem Hintergrund hat sich auch das Bild der Alternativbewegung grundlegend verändert. Also für Horx und auch für andere wurden Alternativprojekte zunehmend zum Inbegriff für Stagnation, sozusagen Schlamperei, Inkompetenz. Und ich glaube, dass man diese Umbrüche und auch der Bedeutungsgewinn von so einer Strömung von Professionalisten auch im Hinblick auf die Stagnation der Alternativbewegung allgemein sehen muss. Also dass es auf der einen Seite eine große Dynamik der autonomen Bewegung gab und sich sehr viele Jugendliche von der Alternativbewegung abgewendet haben. Und zum anderen aber auch der ökonomische Druck auf die Projekte deutlich gestiegen ist. Vor allem, weil einfach ab Anfang der 1980er Jahre immer mehr konventionelle Unternehmen auf den Markt für alternative Projekte drängten. Und auf der einen Seite konnten sich einige Alternativprojekte behaupten, wirtschaftlich. Auf der anderen Seite hat sich die Situation von vielen Alternativprojekten deutlich, also vor allem auch finanziell deutlich verschlechtert. Und diejenigen, die an den Alternativprojekten festhielten, versuchten an dem steigenden ökonomischen Druck durch eine effizientere Arbeitsorganisation und durch eine weitere Professionalisierung zu begegnen. Und genau dadurch haben sie sich eigentlich immer mehr von der einst angestrebten Emanzipation im Kleinen entfernt. Und glaube ich, gerade aufgrund dieser, dieser Widersprüche lässt sich auch die Alternativbewegung in dieser Zeit, glaube ich, auch als zerbröselndes Milieu beschreiben. Also die Alternativbewegung verliert ihren inneren Zusammenhalt und immer mehr einzelne Strömungen und Versatzstücke brechen heraus. Und eines dieser Versatzstücke war einfach die Verbindung von Autonomie und unternehmerischem Denken, die sich einfach in den Kollektiven und Alternativprojekten herausgebildet hatte. Und dieses Moment von einer alternativen Arbeitsorganisation hat sich dann zunehmend von den politischen Zielen der Alternativbewegung gelöst und jenseits der Alternativbewegung und darüber hinaus gesellschaftlich an Einfluss gewonnen. Und diese gesellschaftliche Erfolgsgeschichte der alternativen Arbeitsorganisationen überschneidet sich mit der persönlichen Erfolgsgeschichte des früheren Pflasterstrand-Redakteurs und späteren Trendforschers Matthias Horks. Und im Laufe der 80er Jahre hat sich Matthias Horks immer stärker von der Alternativbewegung abgegrenzt und zunächst war es vor allem sowas wie wohlwollender Spott, später gab es eine immer klarere, offene Ablehnung. Und im Zentrum stand dabei einfach die Kritik, dass die Alternativbewegung unfähig war, wäre die 70er Jahre hinter sich zu lassen und sich auf veränderte gesellschaftliche Verhältnisse einzustellen. Und in diesem Zusammenhang hat einfach Matthias Horks im Netzwerk Info 1983 einen Artikel veröffentlicht, wo er einfach die Ineffizienz von Kollektiven kritisiert hat. Es fordert ständig Energien, Konfliktanstrengungen, es produziert eine Unmenge Reibungsverluste und es verlangt Legitimation und soziale Vermittlung. Es will die individuellen Leistungswünsche und Fähigkeiten stets in seinen Sinnrahmen stellen. Und Maßstab für Autonomie und Selbstverwirklichung war einfach für Horks zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Verweigerung gegenüber Zwängen, sondern vor allem die individuelle Leistungsbereitschaft. Und vor diesem Hintergrund sah eigentlich Horks in erneut eingeführten Hierarchien eine notwendige Korrektur der Alternativprojekte und Kollektive. Das Wichtige an diesem Punkt ist aber, dass Horks ging es nicht um zurück in die 60er oder 50er Jahre, sondern es ging ihm letztendlich darum, die Erfahrung der Alternativbewegung aufzugreifen und davon ausgehend grundsätzlich neue Konzepte und auch Managementkonzepte zu entwickeln. Und in diesem Maße sollten eigentlich dirigierende Kompetenzen mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung verbunden werden und so sollte einfach die individuelle Leistungsbereitschaft gefördert werden. Und Horks schrieb in diesem Artikel, zugegeben, ein Kollektiv im alten Sinne wäre mein Wunschprojekt nicht mehr. Aber das Etikett wäre mir nicht so wichtig, wenn es mich nur nicht so auslaugen würde, wie die meisten Projekte das bislang tun. Meinetwegen könnte man es Team nennen oder Gruppe mittelständischer Unternehmen zu gesellschaftlich sinnvoller Produktion oder einfach Firma, die Spaß macht. Wenn alle Firmen so wären, ja wo lebten wir denn da? Und in der unternehmerischen Freiheit sah Horks eigentlich ab Mitte der 80er Jahre nicht länger ein Hindernis, sondern eher eine Chance, das Bedürfnis nach Autonomie zu verwirklichen. Und schon an diesem Punkt zeichnet sich eigentlich die grundlegende Annäherung zwischen alternativen Vorstellungen und neoliberalen Managementkonzepten ab. Und schließlich hat dann Horks 1993 zusammen mit Peter Wippermann in Hamburg das Trendbüro gegründet. Und das Trendbüro ist ein Beratungsunternehmen, was einfach große Konzerne beraten hat, um sie frühzeitig auf gesellschaftliche Trends aufmerksam zu machen und so deren Marktchancen zu erhöhen. Und zu den Kunden des Trendbüros gehörten unter anderem die Konzerne Unilever, Beiersdorf und Philip Morris. Und zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, kann man sagen, dass Horks da endgültig zum Wegbereiter neoliberaler Managementkonzepte geworden ist. Und so auf den ersten Blick scheint dieser Werdegang vom linksradikalen Redakteur hin zum Berater großer Konzerne als sehr ungewöhnlich. Aber ich glaube, wenn man genauer hinguckt, kann man sehen, dass es sehr, sehr viele so einer Biografien gibt und dass Horks eigentlich im Film der Figur des neuen Unternehmensberaters ähnelt. Also Luc Boltanski und Yves Chapelot, zwei französische Soziologen, die haben ein Buch Der neue Geist des Kapitalismus geschrieben, in dem sie einfach untersuchen, wie sahen Managementkonzepte in 60er Jahren aus wie in den 1990ern. Und da ist einfach ihre These, dass da eine grundlegende Veränderung stattgefunden hat und dass darin einfach neue Unternehmensberater eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und diese neuen Unternehmensberater sind für sie eigentlich Leute, die einfach sehr, sehr aus den sozialen Auseinandersetzungen der 60er und 70er Jahre kommen. Und die zentrale These von Luc Boltanzi und Yves Schiaparello ist einfach, dass sozialen Auseinandersetzungen der 60er und 70er Jahre nicht durch Sozialkritik, also die Forderung nach sozialer Absicherung geprägt waren, sondern vor allem auch durch Künstlerkritik, also die Forderung nach Autonomie, Selbstbestimmung, Kreativität. Und dass diese massenhafte Künstlerkritik einfach die bestehende Arbeitsorganisation, die bestehenden Managementkonzepte vor tiefgreifende Schwierigkeiten gestellt haben. Also dass immer mehr die Produktivität gesunken ist und dass einfach Ausbeutung und Herrschaft in Unternehmen nicht mehr reibungslos liefen und dass einfach die Unternehmer gezwungen waren, darauf zu antworten. Und sozusagen die entscheidende Antwort der Unternehmer war einfach, dass neue Formen der Unternehmensführung eingefügt worden sind. Also flache Hierarchien, Projektarbeit, Outsourcing. Und in dem Zusammenhang hat sich eigentlich Autonomie und Eigenverantwortung haben grundsätzlich ihre gesellschaftliche Bedeutung verändert. Also vorher waren sie vor allem Einsatz von Revolte, von sozialen Auseinandersetzungen. Heute sind Autonomie und Eigenverantwortung zentrale Bestandteile von Managementkonzepten. Und genau bei diesem Übergang oder bei diesem Übergang haben einfach die neuen Unternehmensberater eine entscheidende Rolle gespielt. Also neuen Unternehmensberater sind sehr viele Leute, die also irgendwie sich an 68 beteiligt haben, da viele Erfahrungen gemacht haben und dann genau diese Erfahrungen ihre neue dann irgendwann sich davon distanziert haben und dann genau diese Erfahrungen, die sie in der Revolte gemacht haben, einfach in ihre neue Arbeit eingebracht haben. Und genau dieser Kompetenztransfer zwischen der linken Protestkultur hin zum Management hat entscheidend dazu beigetragen, dass Kontrolle durch Selbstkontrolle ersetzt wurde. Und genau diesen Aspekt kann man einfach sehr, sehr deutlich auch bei Matthias Hawk sehen. Und wenn man sich so die Veröffentlichung von ihm aus den 1990er Jahren anguckt, also er hat vor allem das Trendbuch 1 und 2 damals veröffentlicht, dann gibt es zwar keine offenen Bezüge mehr auf die Alternativbewegung, aber trotzdem lässt sich ein großer Einfluss von den Ideen und Konzepten ausmachen. Und das, was eigentlich, wenn es um Arbeit geht, betont Hawks eigentlich in dem, was er schreibt, immer wieder, dass Anpassung, Unterordnung und starre Hierarchien der Vergangenheit angehören und dass es jetzt darum geht, die Kreativität der Mitarbeiter im globalen Wettbewerb zu fördern und dass es nur durch Autonomie und Eigenverantwortung geht. Und in diesem Zusammenhang hat Hawks im Trendbuch 2 geschrieben: Moderne Firmen zwingen die Mitarbeiter von oben zu Flexibilität, Selbstverantwortung und Emanzipation. Hier liegt der Kern von New Work. Die Systeme der Informationsgesellschaft haben das genau entgegengesetzte Interesse der alten Hierarchien, die ein möglichst reibungsloses Funktionieren von den Mitarbeitern erwarteten. Die moderne Wirtschaft verlangt die vertikalen Mitarbeiter. Man könnte es auch so formulieren: New Work bedeutet im weitesten Sinne neue Selbstständigkeit für jeden immer. Und in diesem Sinne sollten sich nicht nur Manager und Unternehmen sollten sich nicht nur Manager wie Unternehmer verhalten, sondern alle Beschäftigten. Und Hawks hat das so beschrieben: Neue Selbstständigkeit bedeutet Selbstständigkeit auch innerhalb von Firmen. Und genau diese Überlegung zu einer neuen Arbeitsorganisation, zu einer neuen Form von Arbeit rückten mit dem Boom der New Economy Ende der 90er Jahre ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Und gerade in dieser Zeit wurden ja viele Start-up-Unternehmen gegründet, die so als Sinnbild des neuen Kapitalismus, aber von einer neuen Arbeitsunternehmenskultur galten. Und zugespitzt könnte man sagen, dass da einfach an die Stelle von Fließband und Großcomputer, PC und Internet getreten sind, dass da an die Stelle von starren Hierarchien, Projektarbeit und Selbstständigkeit getreten sind und letztendlich auch diese Trennung von Arbeit und Leben, die ja noch von der Alternativbewegung kritisiert worden ist, findet sich da nicht mehr, sondern es gibt viel eher eine sehr, sehr starke Entgrenzung und so ein Bild dafür ist sicherlich so der Kicker im Büro oder auch die Pizza vom Computer. Und wenn man sich die New Economy nochmal genauer anguckt, finde ich das Interessante daran, dass es da auch total rauschhafte Züge gibt. Und ich glaube, dass genau diese rauschhaften Züge der New Economy darauf verweisen, dass dieses Bedürfnis nach Autonomie auch darin fortlebte. Und gewisserweise war so, also früher war irgendwie, schien es so zu sein, dass der Langeweile der Preis für soziale Sicherheit ist. Und Ende der 90er Jahre, ich glaube, so war sehr, sehr stark auch die Selbstwahrnehmung, schien es möglich zu sein, Spaß zu haben und gleichzeitig und dennoch Millionär zu werden. Und diese Euphorie der New Economy hat eigentlich also mit dem Crash dann sehr schnell ihr Ende gefunden. Und der Traum davon, Millionär zu werden. Aber das, was geblieben ist, sind einfach diese neuen Arbeitsverhältnisse und vor allem darin diese Verknüpfung von Selbstverwirklichung und Selbstverwertung. Und das taucht letztendlich in den letzten Jahren ist es immer wieder in verschiedenen Arbeitsformen und auch Konzepten, Debatten wieder aufgetaucht. Also IHG, Projektarbeit, digitale Bohem, kreative Klasse. Also da in all diesen Konzepten und der Entwicklung spielt einfach diese Verknüpfung zwischen Selbstverwirklichung und Selbstverwertung immer wieder eine entscheidende Rolle. Und genau diese New Economy hat Matthias Hawkes dann Anfang der 2000er noch in einem neuen Buch beschrieben, ein Buch mit dem Titel Smart Capitalism. Und dieses Buch wurde dann von der Handelsblatt Management Bibliothek in die Reihe der besten Management-Bücher aufgenommen. Und diesem Buch hatte dann Hawkes ein Zitat vorangestellt, der Arbeiter Selbsthilfe. Also wir leben anders. Wir arbeiten mehr als je zuvor, schaffen bis zu 14 Stunden am Tag und die Arbeit macht uns bei Weitem nicht so kaputt wie die nur 8 Stunden vorher im Betrieb. Das liegt ganz eindeutig daran, dass uns der Sinn der Arbeit klar ist, dass die weit weniger entfremdet ist. Abschließend kann man sagen, die Alternativbewegung hat sich trotz ihrer Niederlage durchgesetzt.